Doch mit einem Mal wird diese Stille aufgebrochen. Es drängen sich Männer durch die Reihen, schieben sich durch und versuchen in die Mitte zu Jesus zu kommen. Das gelingt diesen Männern auch. Diese Männer, die sind nicht alleine. Diese Männer, die haben eine Frau mit sich. Sie ziehen diese Frau mit durch die Reihen und stellen sie in die Mitte vor Jesus. Da stehen sie, die Ankläger und Jesus und diese Frau. Und einer von ihnen, von diesen Anklägern, der erhebt dann die Stimme und sagt: Jesus, diese Frau, die haben wir auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen. Und ein anderer, der sagt: Jesus, was meinst denn du? Im Gesetz des Mose steht, dass wir solche steinigen sollen. Jesus, was meinst du? Das war der Beginn unseres Predigttextes, den wir gerade schon gehört haben im Gottesdienst. Wir wollen auch heute Morgen in dieser Passionszeit uns einen Bericht, eine Erzählung anschauen, in denen Jesus einem Menschen begegnet. Jesus begegnet vielen unterschiedlichen Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen. Und heute begegnet Jesus in unserem Text dieser Frau. Eine besondere Begegnung, die Jesus dort hat mit dieser Frau. Ich lade euch ein, dass wir diese Begegnung anschauen heute Morgen und schauen, was sie auch für uns heute Morgen zu sagen hat. Was sie für uns bedeuten kann. Lass uns nochmal zurückkommen zu dieser ersten Szene. In der ersten Szene, da liegt der Fokus auf diesen Männern, diesen Schriftgelehrten, den Anklägern und auf Jesus. Darauf liegt der Fokus. Und wenn wir diesen Text anschauen, dann ist am Anfang, wird eigentlich gar nichts gesagt. Irgendwann ergreifen die Ankläger das Wort, aber davor, da wird ziemlich viel gesagt, ohne Worte. Auf der einen Seite können wir sehen, dass die Ankläger diese Frau hier mitbringen und dass das, was diese Frau hier getan hat, Ehebruch, tatsächlich so passiert ist. Es ist bittere Realität in ihrem Leben. Es ist passiert, ja. Im Text steht, sie wurde auf frischer Tat ertappt und das können wir auch im griechischen Text so sehen, dass es eben dieses Wort ist, frischer Tat ertappt haben. Das haben die Schriftgelehrten nicht irgendwo gehört, das haben sie sich an den Haaren herbeigezogen, sondern das ist tatsächlich so passiert. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie demütigend das ist für diese Frau. Sie wird in die Mitte dieser Menschen gezerrt. Alle sollen die Frau sehen und alle sollen sehen, was dort passiert ist. Wie demütigend. Sie stellten sie in die Mitte, sodass sie jeder sehen konnte. Jeder sollte die Frau sehen, jeder sollte mitbekommen, was sie getan hat. Jetzt erst, nachdem so viel gesagt worden ist ohne Worte, erst jetzt fallen die ersten Worte. Die Ankläger erheben ihre Anklage. Und auch das, was sie sagen, das Gesetz, was sie sehr gut kennen, da liegen sie nicht falsch. Da liegen sie vollkommen richtig. Gesetz des Mose, also in den Büchern Mose, da können wir darüber etwas lesen. Dass auf Ehebruch Steinigung stand, die Todesstrafe. Ist ganz deutlich, es ist Realität, aber keine Gnade. Was für uns heute, zumindest in Deutschland, irgendwie schwer in die Ohren geht, Todesstrafe, das war damals gefordert, notwendig. Und genau das wussten alle. Das wussten alle, die dort im Tempel waren. Das wussten die Menschen, die Jesus zugehört haben, das wussten die Ankläger, das wusste die Frau und das wusste auch Jesus und auch seine Jünger. Am Schluss dieser Szene, da dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Den Anklägern, denen ging es nicht um die Frau. Das sagt uns dieser Text hier. Es ging ihnen um Jesus. Schon oft haben sie probiert, Jesus eine Falle zu stellen und auch hier. Es ging nicht um die Frau, sondern es ging um Jesus. Jesus war der Stein des Anstoßes. Sie wollten etwas gegen Jesus in der Hand haben. Aber was war das genau, was sie gegen Jesus in der Hand haben wollten? Wie sah diese Falle aus? Es ging um diesen Satz: Was meinst du, steinigen Jesus? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn Jesus sagt, nicht steinigen, dann würde Jesus gegen das Gesetz verstoßen. Und dann wäre klar, die Ankläger, die hätten etwas gegen Jesus in der Hand. Wenn Jesus sagen würde, ja klar, steinigen, dann wäre das alles, was Jesus bisher erzählt und gelehrt hatte, ein Misserfolg. Es wäre nicht glaubhaft. Dann wäre Jesus nicht der Freund der Sünder, wie er sich vorgestellt hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Genau darin war die Falle, darin war diese Zwickmühle für Jesus. Ich frage mich, wo dieser Text vielleicht in unserem Alltag landet. Genau diese Situation. Ich glaube, vielleicht kennen wir auch solche Situationen. Vielleicht nicht die Schwere dieser Schuld, aber andere Dinge. Wir sind Menschen, die Fehler machen, die sündigen, die daneben liegen. Und vielleicht kennen wir eben beide Seiten. Die Seite der Ankläger, aber auch die Seite der Angeklagten. Okay, heute werfen wir vielleicht keine Steine mehr. Aber wir haben andere Mittel gefunden, um Menschen zu verletzen. Zum Beispiel Worte. Worte, mit denen wir urteilen über Menschen. Worte, mit denen wir auf Menschen werfen, weil sie Dinge falsch gemacht haben. Worte, mit denen wir Menschen verurteilen, weil sie daneben liegen, weil sie sündigen. Worte, mit denen wir uns vielleicht auch selbst verurteilen, weil wir daneben liegen, oft, manchmal. Es sind aber auch vielleicht Worte, die wir abbekommen, wo wir erlebt haben, dass Worte uns treffen. Es ist eben das, Schuld und Sünde, die in die Mitte kommt, in die Mitte von Menschen, wo Worte verletzen. Und ich glaube, so kennen wir beide Seiten, die Seite der Ankläger, aber auch die Seite der Angeklagten. Jesus, der steht immer noch in der Mitte vor diesen Menschen. Die Frau steht immer noch dort in der Mitte. Die Ankläger stehen immer noch drumherum. Und alle sind gebannt. Was wird passieren? Es ist immer noch still. Was wird Jesus jetzt sagen? Was wird er tun? Jesus sagt nichts. Jesus beugt sich herunter und schreibt auf die Erde. Es ist still. Aber irgendwann wird diese Stille wieder unterbrochen von den Anklägern. Sie brechen heraus und sagen, Jesus, jetzt antworte uns doch endlich. Sag uns endlich etwas. Daraufhin richtet sich Jesus auf. Er schaut in die Menge und sagt einen Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann beugt sich Jesus wieder runter. Und es ist wieder still. Es ist wieder still. Und alle sind berührt von dem, was Jesus sagt. Die Ankläger sind schockiert und treten ab. Einer nach dem anderen durch die Reihen weg. Das ist schon beeindruckend, was dort passiert in unserem Text. Eingerahmt in der Mitte von dem, was Jesus sagt, tut er so eine gewaltige Szene auftun. In der Mitte von dem, wie Jesus handelt, können wir diesen Satz hören, der so viel Folgen hat. Aber schauen wir doch erstmal auf den Rahmen. Was macht Jesus da? Vielleicht habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt. Was macht Jesus da eigentlich? Und ich verrate euch wahrscheinlich kein Geheimnis, ihr seid nicht die Ersten. Wir sind heute nicht die Ersten, die uns diese Frage stellen. Schon viele Kirchenväter, schon viele Reformatoren und viele, viele Theologen, die haben sich genau diese Frage gestellt. Und es gab viele Antworten. 4 Theologen, 6 Meinungen. Und so ist das hier auch. Und am Schluss muss man aber sagen, wir wissen es nicht. Wir können nicht sagen, was Jesus dort auf die Erde geschrieben hat. Aber vielleicht führt uns dieses Fragezeichen, das wir aushalten müssen, auch zur Lösung. Vielleicht geht es nicht darum, was Jesus hier auf die Erde geschrieben hat, sondern vielleicht geht es darum, was Jesus hier tut. Vielleicht ist die Geste die Bedeutung, hat die Bedeutung. Jesus beugt sich nach unten. Er stellt eine Distanz her zu den Anklägern. Vielleicht möchte er sich abheben von dieser ganzen Situation, von dieser Frage, weil es darum gar nicht geht. Und dann kommt eigentlich der Höhepunkt. Das Wichtige ist das, was Jesus sagt. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Mit dem, was Jesus hier sagt, ändert er die Vorzeichen dieser Situation. Er stellt die Welt der Ankläger auf den Kopf. Auf einmal gibt es nicht mehr schwarz oder weiß. Auf einmal gibt es nicht mehr gut oder böse, besser oder schlechter. Nein, das gibt es auf einmal nicht mehr. Jesus hat einen anderen Blick auf die Situation. Jesus sieht nicht die einzelnen Sünden der Menschen, sondern er sieht die gesamten Menschen. Und er weiß, dass er ohne Sünde ist und dass das der große Unterschied ist. Auf einmal wird den Menschen deutlich, wir sitzen eigentlich alle im selben Boot. Im selben Boot, das sich Sünde nennt. Im selben Boot, das da umher tuckert, getrennt von Gott. Das ist die Situation. Wir sitzen alle im selben Boot. Interessant ist auch die Reaktion am Ende. Wir können eigentlich 2 Reaktionen decken. Zum einen ist da die Reaktion der Ankläger, die schockiert, betroffen abtreten. Der Text berichtet uns nicht, was da passiert, aber wir können merken, indem wir diesen Text lesen, dass sie schon getroffen sind von dem, was Jesus sagt. Und wir können am Ende noch eine zweite Reaktion entdecken. Jesus, der steht immer noch in der Mitte. Immer noch dort, wo er am Anfang stand. Und auch die Frau steht noch vor ihm. Aber es hat sich etwas geändert. Die Frau, die steht alleine vor Jesus. Jesus richtet sich auf. Und dann fragt er die Frau, wo sind deine Ankläger? Wer hat dich verurteilt? Die Frau ist bewegt von dem, was sie da gerade erlebt, gesehen und gehört hat. Sie sagt nicht viel. Sie sagt, Herr, niemand hat mich verurteilt. Und dann ergreift Jesus noch einmal das Wort. Ein Satz, der eine unheimliche Tiefe hat. Jesus sagt, auch ich verurteile dich nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Mit diesem Satz steht und fällt dieses Leben dieser Frau. Dieser Satz, der für die Frau eine große Bedeutung hat. Das ist der Höhepunkt unseres Textes. Das ist der Höhepunkt dieser Begegnung, die Jesus mit dieser Frau hat. Und am Anfang, da können wir entdecken, dass 2 zurückbleiben. Augustinus hat das so formuliert, hier bleiben 2 zurück, die Erbärmliche und das Erbarmen. Die Erbärmliche und das Erbarmen. Die Frau und Jesus. Und so ist es am Anfang, dass Jesus eigentlich hockend bleibt, bis alle weg sind, die Ankläger. Jesus guckt ihn nicht triumphierend hinterher und sagt, jetzt habe ich es mal wieder geschafft, ich habe die Falle wieder irgendwie gemacht, dass ich da nicht reintappe. Und auch die Frau, die freut sich nicht, dass ihre Ankläger weg sind. Auch die Frau ist berührt von dem, was Jesus hier sagt. Und erst dann, als sie weg waren, richtet sich Jesus auf. Und da sagt er diesen Satz. Der erste Teil ist, auch ich verurteile dich nicht. Auch für Jesus bleibt an dieser Stelle Ehebruch Sünde. Das bleibt so. Aber Jesus vergibt dieser Frau. Er verurteilt sie nicht, weil er der Verurteilte wird. Weil er einige Wochen, einige Monate später auch dafür am Kreuz hängen wird. Das erlebt diese Frau. In göttlicher Autorität kann er ihr vergeben, weil er stellvertretend dafür sterben wird. Und dann sagt Jesus noch eine zweite Sache. Du darfst gehen. Jesus eröffnet damit dieser Frau eine neue Perspektive, einen Neustart. Sie darf gehen. Vergebung befreit. Vergebung löst die Fesseln von Schuld, von Dingen, die wir auf uns laden. Am Kreuz ist der Punkt, wo wir immer wieder neu starten können, wo wir eine neue Chance bekommen. Und das erlebt auch die Frau. Und dann sagt Jesus noch eine dritte Sache. Sündige von jetzt an nicht mehr. Es zeigt uns, dass das, was die Frau erlebt, dass das Gnade ist, die nicht billig ist, die man nicht so umherschleudern kann, sondern dass es eine Gnade ist, die von der Frau etwas fordert. Sie fordert die Frau in eine Nachfolge. Sündige von jetzt an nicht mehr. Aber wie geht das? Was meint Jesus damit? Wie kann das geschehen? Interessant ist, wenn wir diesen Text weiterlesen, wenn wir diesen 12. Vers aus Johannes 8 lesen, dann sagt Jesus etwas zu der Menschenmenge weiter. Etwas, was ihr vielleicht auch ganz gut kennt. Jesus spricht weiter davon, dass er das Licht der Welt ist. Und dann sagt er, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Ich glaube, dass Jesus hier auch eine Antwort uns liefert auf diese Aussage, sündige von jetzt an nicht mehr. Es geht nicht aus eigener Kraft, sondern es geht darum, im Licht zu bleiben. Das Licht zu suchen, am Licht dran zu bleiben. Gemeinschaft mit diesem Licht zu haben. Denn dort, wo Licht hinfällt, da werden auch die dunklen Ecken beleuchtet. Was wir heute in dieser Szene entdecken können, das ist ein großer Schatz, den wir dort haben. Woran wir auch denken in dieser Passionszeit. Die Schuld dieser Frau, die Schuld dieser Geschichte, die gehört nicht irgendwohin. Die gehört nicht in die Mitte von irgendwelchen Menschen, sondern die gehört nur an einem Ort. Und das ist das Kreuz. Dorthin gehört die Schuld. Dorthin gehört Sünde. Ans Kreuz. Und von diesem Kreuz aus, da können wir dann erleben, wie unsere Schuld vergeben wird. Dort können wir einen Neustart erleben. Von dort aus können wir auch ein Leben mit ihm führen. Dort am Kreuz trägt er unsere Schuld, die Schuld der Welt, damit wir befreit leben können, damit wir in Verbindung mit ihm treten können. Hier können wir das abladen, was an uns haftet. Hier finden wir Vergebung. Hier können wir das hinladen, was uns beschwert, was unsere Seele unruhig macht. Und das kannst du heute auch tun. Vielleicht zum ersten Mal überhaupt in deinem Leben. Vielleicht aber auch mal wieder. Mal wieder am Kreuz ankommen und merken, dass du aus Vergebung leben kannst. Und deswegen feiern wir heute auch Abendmahl. Weil wir unser Leben daraus leben, aus der Vergebung. Aus der Vergebung, die Gott schenkt. Das wollen wir gedenken und feiern beim Abendmahl, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir einen Neustart bekommen können, damit wir das abladen können, was uns belastet. Ich lade euch ein, dass wir, bevor wir das Abendmahl feiern, noch ein Lied miteinander singen. Ein Lied, was zum Ausdruck bringt, wer dieser Jesus für uns ist. Amen.